Dann begrüße ich Sie zur heutigen Vorlesung. Auf der Schwelle hat jemand ein 5-Cent-Stück liegen lassen. Ich lege es mal hier oben hin. Vielleicht findet er sich wieder an. Ich will heute ein bisschen anders verfahren als sonst und versuchen, das zu erläutern. Ich will mich etwas stärker auf Texte einlassen, allerdings ohne dabei jetzt den falschen Schein verbreiten zu wollen. Dadurch wurde die Vorlesung konkreter. Natürlich lässt sich dann auf bestimmte Texte und deren Diskussion ein und ist vielleicht damit auch nachvollziehbar. Ich denke, was ich sonst mache, ist ja eher der Versuch, aus dem, was ich auf diesem Gebiet gelesen und diskutiert habe, mir irgendwie einen Reim zu machen und in dem Sinne systematisch zu argumentieren. Das ist aber selbstverständlich in gewissem Sinne ein Schein, der die Differenz zwischen einer historischen und systematischen Argumentation liegt einfach darin, auf welche Texte man sich bezieht. In der systematischen Diskussion bezieht man sich in erster Linie auf Texte von Zeitgenossen und in der historischen Diskussion auf Texte von Philosophen aus der Geschichte der Philosophie. Aber beides ist letztlich eine scheinbare Differenz. Denn auch die Texte aus der Geschichte der Philosophie lesen wir immer heute und in Auseinandersetzung mit Kollegen, die sie heute lesen. Also von da aus ist die Vorstellung, man könnte sich gewissermaßen aus der eigenen Zeit herausheben, indem man nur noch Platon, nur noch Aristoteles oder nur noch Dom Scotus liest oder nur noch William von Ockham oder Thomas Hobbes oder Hegel, eine Selbsttäuschung. Allerdings eine Selbsttäuschung, der viele Philosophen unterliegen, gerade in Deutschland in der Tradition der sogenannten hermeneutischen Tradition der Philosophie spielt das ja eine zentrale Rolle. Also dieser Täuschung möchte ich keinen Vorschub leisten, auch wenn ich mich jetzt auf Texte beziehe in der heutigen Vorlesung, habe ich damit nicht den Anspruch, konkreter zu argumentieren, als ich das tue, wenn ich meine eigenen Überlegungen begrifflich entfalte. Aber vielleicht ist es ja etwas didaktisch eingängiger. Heute möchte ich den Zusammenhang von Ethik und Befreiung diskutieren und da gleich anfangen, erstens mit dem Gedanken, dass es in der Tat problematisch ist, in der Ethik immer schon von der Gegebenheit der Freiheit auszugehen. Es gibt zwar das stoische Argument, dass eigentlich im Innersten jeder Mensch immer frei sei. Das hat Thomas Hobbes zu der zynischen Argumentation weiterverarbeitet. Niemand sei verpflichtet, auf Befehl seines Souveräns zum Galgen zu gehen, sondern man dürfe sich da durchaus schleifen lassen. Die Verpflichtung berühre nicht die freiwillige Mitwirkung an dem eigenen Tod. Aber das ist natürlich eine sehr begrenzte Form von Freiheit. Und selbst diese hat übrigens ihre Dialektik. Wenn es richtig ist, nicht mitzuwirken an allem, was mein eigenes Leben gefährden könnte, dann ergibt sich daraus ein breites Feld passiven Widerstands. Und wenn es denn auch richtig ist, wie Thomas Hobbes sagt, dass sobald der Souverän oder seine Beauftragten mich angreifen, ich selbstverständlich berechtigt bin, mich zu wehren, so gut wie ich kann, dann sind die Grundlagen der Gehorsamsverpflichtung, die Thomas Hobbes ja mit seiner Argumentation darstellen will, schon aufgehoben. Also von da aus die Frage der Freiheit als Ausgangspunkt ethischer Überlegungen ist offensichtlich doch vielleicht etwas komplizierter. Und diese Komplikation wird eigentlich adäquat dadurch berücksichtigt, dass wir eben nicht einfach von der Gegebenheit der Freiheit ausgehen, sondern die Frage nach der Möglichkeit von Befreiung ins Zentrum rücken. Das ist umso wichtiger, als wir, denke ich, immer noch in ziemlich finsteren Zeiten leben, in denen zwar nicht das Gespräch über Bäume ein Verbrechen ist, wie das einst in der Nacht des 20. Jahrhunderts Bertolt Brecht formuliert hat, aber doch die Frage, wie ich frei und gut handeln kann, unter Bedingungen, die viele um die Chancen eines menschlichen Lebens bringen, zu einer ernsthaften Frage machen. In finsteren Zeiten ist die Frage immer auch, was hast du getan, um diese Finsternis zu überwinden, abzuwenden, zu mildern? Und dieses lässt sich nicht aus dem Raum des eigenen Handelns heraushalten. Man hat, darauf werde ich ja noch kommen, von einer Dialektik der Aufklärung gesprochen. Die Frage wäre dann auch analog: Gibt es eine Dialektik der Ethik? Gibt es eine Unmöglichkeit der Ethik in finsteren Zeiten, die aber gleichzeitig die Bedingung dafür ist, dass Ethik erforderlich ist? Denn gerade in finsteren Zeiten ist vielleicht der Rekurs auf den Willen, das Gute zu tun, eine unverzichtbare Ressource. So sehr es auch gilt, dass der bloße Wille, der bloße Vorsatz, das Gute zu tun, noch nicht wirklich Besseren bringt und, wie das Sprichwort sagt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Ausgangspunkt, um das etwas konkreter zu fassen, ist die Negation der Möglichkeit der Befreiung, wie sie in der sogenannten positiven Philosophie erfolgt ist. Da folge ich in wichtigen Punkten jedenfalls Herbert Marcuse in seinem 1941 in New York veröffentlichten Buch Vernunft und Revolution, Reason and Revolution. Ich nehme an, dass es deutsch geschrieben ist und dann in englischer Übersetzung publiziert wurde. Daraus das folgende Zitat. Ich hoffe, das kann man lesen. Größer habe ich es leider nicht. Ich lese es einfach mal vor. Die positivistische Verwerfung der Metaphysik paarte sich so mit einer Verwerfung des Anspruchs des Menschen, seine gesellschaftlichen Institutionen seinem vernünftigen Willen gemäß zu verändern und neu zu organisieren. Dieses Element hat der Kantische Positivismus mit den ursprünglichen Philosophien der Konterrevolution gemeinsam, bei denen Bonald und Demaitre Pate standen. Bonald wollte nachweisen, dass der Mensch so wenig einer religiösen oder politischen Gesellschaft eine Verfassung geben kann, wie es vermag, einem Körper Gewicht oder der Materie Ausdehnung zu geben. Und dass sein Eingreifen nur verhindert, dass die Gesellschaft ihre natürliche Verfassung erlangt. Derartige Auffassungen sind explizit auch etwa formuliert in Friedrich August Hayeks The Road to Serfdom. Der Versuch, in den natürlichen Gang der Dinge, der sich in einer Dimension entwickelt, die jenseits menschlicher Reichweite liegt, einzugreifen, bei der sich in einem evolutionären Prozess die Marktwirtschaft als die optimale Form menschlicher Gesellschaftlichkeit herausgebildet hat, führt für Hayek zum Totalitarismus. Das ist derselbe Grundgedanke. Demaitre wollte zeigen, dass, Zitat, die menschliche Vernunft oder was man Philosophie nennt, zum Glück der Staaten und der Individuen nichts beiträgt, Ende des Zitats. Das ist, Zitat, die Fähigkeiten des Menschen übersteigt, etwas zu schaffen. Und dass seine Vernunft, Zitat, nicht nur völlig untauglich ist, irgendeine religiöse oder politische Vereinigung zu schaffen, sondern auch sie zu erhalten. Dem revolutionären Geist, Zitat, sollte Einhalt geboten werden, indem eine andere Lehre verbreitet wurde, nämlich dass die Gesellschaft eine unveränderliche Naturordnung besitzt, der sich der Wille des Menschen zu unterwerfen hat. Das ist der Grundgedanke der positiven Philosophie, den ich als Negation der Möglichkeit von Befreiung zusammenfassen. Ich möchte, ich glaube, drei Themen diskutieren. Was bedeutet es eigentlich, auf die Ethik den Grundsatz anzuwenden, dass zu Unmöglichen niemand verpflichtet ist, ein alter Grundsatz schon des römischen Rechts? Was bedeutet es dann auch, dieses für Konzeptionen des guten Lebens und des ethischen Perfektionismus zu Ende zu denken? Und dazu will ich dann näher eingehen auf die Ethik in der Dialektik der Aufklärung und auf Ethik und Politik in der Philosophie der Befreiung. Damit beziehe ich mich auf zwei Texte aus dem 20. Jahrhundert, Theodor Adornos und Max Horkheimers Text über die Dialektik der Aufklärung, entstanden, nachdem klar war, dass die Nazis den Zweiten Weltkrieg nicht gewinnen würden, aber durchaus in einem Bewusstsein der Nacht des 20. Jahrhunderts. Und auf den Text von Enrique Dussel über Philosophie der Befreiung, entstanden, glaube ich, zu Anfang der 1980er Jahre, das heißt am Ende der kurzen Morgendämmerung, die im 20. Jahrhundert mit den 60er Jahren heraufgezogen ist. Ich denke, beide Texte werden uns etwas Wichtiges darüber lehren, wie der Zusammenhang von Ethik und Befreiung in einer nicht, sagen wir, naiven oder bloß postulatorischen Weise zu denken ist, die dann eben auch nur von guten Vorsätzen handeln würde. Erst einmal das Thema, was es heißt, dass niemand verpflichtet werden kann, etwas Unmögliches zu tun. Daraus folgt meines Erachtens ganz elementar, dass Handlungsfähigkeit und Freiheit als Voraussetzung ethischer Argumentation immer zu unterstellen sind. Aber im Unterschied zu dem stoischen oder hobbesianisch pervertierten Argument müssen wir die Frage auch immer stellen, was können wir dazu beitragen und was muss dazu beigetragen werden, Handlungsfähigkeit und Freiheit überhaupt erst herzustellen. Das ist gewissermaßen die erste Prämisse jeder ethischen Argumentation. Und damit halte ich es auch für beantwortbar, was der Anfang der Ethik denn sein muss. Der aristotelische Spudaios, das klingt ein bisschen antik, man kann das auch sozusagen der gebildete Bürger guten Willens nennen, Also derjenige, der als reifer, in der Regel muss man da gleich dazu sagen, als reifer Mann, seinen Mann steht, der die gesellschaftliche Ordnung in relevanter Position, unter Umständen führender Position, verkörpert und betreibt. Und die positive Philosophie würde sicherlich immer die These vertreten, dass genau so das zu denken ist. Ethik, damit sie nicht in leeres Moralisieren und Kritikasterei umschlägt, dass man sich da nutzlos Gedanken macht, muss bei dem ansetzen, was in einer Gesellschaft als Tugend, als nachahmenswertes Beispiel bereits verwirklicht und verankert ist. Dem hat in der Moderne, und ich greife da ganz bewusst Kant heraus, die These vom Anfang der Ethik bei dem Prinzip des vernünftigen Willens, also eines Willens, der universalisierungsfähig und anderen Willen in seinem Inhalt zumutbar ist, den Anfang zu machen. Wobei das große Problem natürlich ist, dass diese Art von Bezugnahme erstens gewaltsam abstrahiert von den wirklichen Zusammenhängen, Situationen und Lagen, in denen individuelles Handeln immer erfolgt. Und zweitens diese Argumentation auf eine, ich glaube, da ist jetzt mal ein Problem. Entschuldigung. Diese Argumentation auf eine Formalität der Ethik hinausläuft, die die Begründung wirklicher Entscheidungen für ein bestimmtes Handeln gerade nicht leisten kann, sondern allenfalls Ausschlusskriterien liefert, welch ein Handeln denn sicherlich abzulegen ist. Ich denke aber, wenn man diese beiden Möglichkeiten, die beide ziemlich problematisch sind, abstreift und sagt, das kann es eigentlich nicht sein, dann kommen wir zu der These, die auch in der Lage ist, den Argumentationen der positiven Philosophie gegenzuhalten, dass nicht die bereits in einer Gesellschaft verkörperte Tugend und Vollkommenheit, aber auch nicht der bloße individuelle Wille in seinem Verhältnis zu anderen, von ihm mit ihm überhaupt nicht verbundenen Willen, der Ausgangspunkt der Ethik sein kann, sondern die Tatsache, dass immer schon Menschen damit begonnen haben, eine Praxis der Befreiung beginnen, sicherlich mit Gegenwehr, aber auch mit alternativen Formen, sich mit anderen zu verhalten, dass diese Praxis immer schon begonnen ist. Das heißt, es geht nicht darum, die Praxis der Befreiung gewissermaßen ex nihilo zu stiften. Das wäre ein schwieriges Geschäft. Das würde voraussetzen, dass es eine Prämisse gibt, eine normative Prämisse gibt, die als eine Begründung und letztlich auch Garantie für eine Praxis der Befreiung herhalten könnte. Und ich denke, hier muss man bescheidener argumentieren und sich darauf stützen, dass es faktisch so ist. Hier könnte man Walter Benjamins geschichtsphilosophische Thesen als Illustration heranführen, dass sich Menschen immer schon gewehrt haben, dass sie immer schon sich andere Zusammenhänge geschaffen haben. Und das ist auch immer schon, wenn auch vielleicht in Form des Scheiterns gelungen ist, dieses in wirkliche Praxis zu übersetzen. Das heißt, wenn wir die Forderung des ethischen Perfektionismus, der grundsätzlich sehr einleuchtend ist, ernst nehmen, dass es in der Ethik letztlich darum geht, praktisch ein gutes Leben, ich füge hinzu, für alle zu verwirklichen, dann gehört unter Verhältnissen, unter denen dieses noch nicht für alle wirklich zugänglich ist, dieses gute Leben, gehört Politik und das heißt der Anspruch auf Veränderung der Verhältnisse notwendigerweise dazu. Wenn wir das so denken, dann glaube ich, kann man als Konsequenz aus dem ja schon angeführten So-lange-Argument, ne, was machen wir so lange, bis befreite Verhältnisse vorliegen, was machen wir in diesen finsteren Zeiten, die Konsequenz ziehen, dass es darauf ankommt, auch in ethischen Argumentationen, auch in der Begründung der Ethik, den jeweiligen Zeitkern wirklich zu denken. Wirklich zu denken, wie die historische Lage ist und in welcher Situation wir etwa als Deutsche und Europäer in dieser historischen Gesamtlage unser Handeln, unsere Praxis begreifen und konzipieren können. Soweit gewissermaßen vorweg. Und jetzt komme ich zu Textstücken aus der Dialektik der Aufklärung. Das ist aus dem Essay über Juliette oder die Moral. Also, ich hoffe, auch das lässt sich einigermaßen lesen. Die Gerechtigkeit der schlechten Herrschaft ist nicht ganz so konsequent, nur die Scheußlichkeiten zu belohnen. Also manchmal gibt es auch Belohnung für was, für eine gute Tat. Aber nur die Übertreibung ist wahr. Das Wesen der Vorgeschichte ist die Erscheinung des äußersten Grauens im Einzelnen. Das wird so etwa 1943 geschrieben. Das glückliche Dasein in der Welt des Grauens wird durch deren bloße Existenz als ruchlos widerlegt. Der Begriff des Ruchlosen muss hier wohl kommentiert werden. Ich denke, er ist zu begreifen als ethisch zu verurteilen. Der Ruchlose ist jemand, der sich um ethische und moralische Gesichtspunkte nicht kehrt. Der einfach gedanken- und kontrolllos das tut, was ihm dienlich zu sein scheint, ohne Rücksicht. Interessant finde ich aber auch den zweiten, noch eigentlich viel interessanter, den zweiten, das anschließende Wort, widerlegt. Das müssen wir, glaube ich, auf die Goldwaage legen. Ne, denn Widerlegung kennen wir aus der Mathematik. Da wird ein Satz aufgestellt und dann wird in der Regel gezeigt, dass dieser Satz entweder in sich widersprüchlich ist oder dass er, wenn wir Prämissen aus dem jeweiligen Feld dazunehmen, die intuitiv evident sind, ne, wie dass Parallelen sich nicht schneiden in der euklidischen Geometrie, wenn wir das dazunehmen, dann können wir sagen, dann jedenfalls lässt sich eine Widersprüchlichkeit beweisen und damit die Nichtigkeit des Satzes. Dieser Satz ist dann beweisbar falsch. Was ist aber eine Widerlegung? Wir sind ja hier in der Vorlesung über Begründungsprobleme der Ethik. Was ist eine Widerlegung eines Daseins? Ein Dasein ist ja kein Satz. Es muss also etwas anderes sein. Aber ich denke mir, es setzt voraus, dass es so etwas wie die Kategorie des wahren Lebens gibt. Es gibt ja, ich glaube, von Claire Ciarelli ein Buch, das heißt Elise oder das wahre Leben, kann ich durchaus empfehlen. dass diese Frage, die ja die Ethik berührt, ne, der moralische Perfektionismus ist ja im Grunde die Rede, die Lehre davon, wie wahrhaft gut zu leben ist. Und das kann man auch als das wahre Leben sehen. Und das glückliche Dasein in der Welt des Grauens, das ist, glaube ich, die These, so kann man das entziffern, kann zwar beanspruchen, sich als wahres Leben darzustellen, aber dieser Anspruch ist widerlegbar, weil es schließt nicht in dem Fall das Schweigen, sondern dass die Augen schließen vor dem Grauen mit ein. Und ein wahres Leben, das auf Ausblendung und bewusster Blindheit beruht, kann nicht den Anspruch erfüllen, den der moralische Perfektionismus ja hat, wirklich die Möglichkeiten menschlichen Lebens zu verwirklichen. Also ein wahres Leben, in dessen Kern die Ausblendung des Grauens liegt, indem es sich vollzieht, kann kein wahres Leben sein. Insofern, denke ich, haben wir hier einen Begriff von Widerlegung kennengelernt, der weit über das hinausgeht, was wir gewissermaßen formal logisch kennen. Aber auch hier ist es rekonstruierbar als eine Konsistenz. Also auch hier liegt die Widerlegung darin zu zeigen, dass wenn man die zugrunde liegenden Auffassungen und Thesen formuliert, diese Thesen letztlich widersprüchlich sind. Und damit zunichte. Zweites Zitat. Und damit kommen wir zur Frage des Zeitkerns. Die privaten Laster sind bei Sartre, wie schon bei Mandeville, die vorwegnehmende Geschichtsschreibung der öffentlichen Tugenden der totalitären Ära. Also der totalitären Ära, das ist die Zeit, in der Horkheimer und Adorno selber schreiben. Das ist weder die Zeit Mandevilles noch die Zeit Sartres. Das muss man erstmal, glaube ich, nicht in einfacher Sprache übersetzen. Also die Denkfigur, die dem zugrunde liegt, ist die These von Bernard de Mandevilles Bienenfabel: Private Vices, Public Benefits. Wenn jeder, das ist sozusagen das Grundtheorem der Marktgesellschaft, wenn jeder bloß, rücksichtslos, man könnte auch sagen ruchlos, nach seinem eigenen Vorteil strebt und versucht, alle anderen so gut er kann zu übervorteilen, dann kommt dabei heraus, durch, wie Adam Smith gesagt hat, die unsichtbare Hand des Marktes und seiner Vernunft, dass optimal die Ressourcen alloziert werden und das Maximum an erreichbarem gesellschaftlichen Reichtum produziert und verteilt wird. Das ist die Mandevillesche These, ne? Private Laster. Jeder kümmert sich nur um sich selber, keiner guckt auf den Nächsten. Und das durch, man kann fast sagen, die Zauberei des Marktzusammenhangs führt zur Optimierung, zur Verwirklichung der besten aller möglichen Welt. Also dieser Umschlag ist bei Mandeville ein immer schon in den gegebenen Verhältnissen erfolgter. Das ist kein Wechsel auf die Zukunft, sondern er behauptet, das sei schon in seiner Gegenwart erreicht. Die Frage ist also, Wieso wird das hier als vorwegnehmende Geschichtsschreibung beschrieben? Und ich glaube, dazu müssen wir den Rest des Zitats uns genauer angucken, der für die Begründung der Ethik ja eine starke Herausforderung, um nicht zu sagen Provokation, enthält. Die Unmöglichkeit aus der Vernunft, ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen, nicht vertuscht, sondern in alle Welt geschrien zu haben, hat den Hass entzündet, mit dem gerade die Progressiven Sartre und Nietzsche heute noch verfolgen. In der totalitären Ära, muss man, glaube ich, hier jetzt entschlüsseln, wird Mord systematisch betrieben. Damit wird, was Sartre noch gewissermaßen als privates Problem behandelt, privates Laster, zu einer Frage der öffentlichen Tugend. Also es gibt ja die berüchtigte Rede von Heinrich Himmler, dass er die Fähigkeit am Massenmord, den die Nazis organisiert haben, teilzunehmen, ohne darunter zu leiden, als öffentliche Tugend beschrieben hat. Das kann man hier als Illustration, glaube ich, durchaus unternehmen. Und es ist ja sicherlich schwer, das in Verbindung zu bringen mit der Unmöglichkeit, aus Vernunft ein grundsätzliches Argument gegen den Mord vorzubringen. Das heißt, hier wird die These vertreten, dass es nicht möglich ist, der öffentlichen Tugend des organisierten Mordens der totalitären Ära aus Vernunft ein prinzipielles Argument entgegenzuhalten. Und das ist natürlich jetzt schwierig zu denken. Ich denke, man muss das sich so zuspitzen, dass man die Frage stellt, heißt das, dass es kein Argument und keine Argumente gegen das Morden als öffentliche Tugend gibt? Und ich denke, das heißt es nicht. Es heißt aber, dass diese Argumente nicht prinzipiell aus Vernunft konstruierbar sind, sondern um dem öffentlichen Morden als Tugend oder der öffentlichen Tugend des Mordens gegenhalten zu können, muss man sich auf etwas anderes stützen als auf bloße Vernunftprinzipien. Und dieses herausgearbeitet zu haben, Herr Sanger, Drum und Horkheimer, ist das Verdienst von de Sade und Nietzsche. Und es gibt sozusagen die Progressiven, zu denen ich mich sonst auch rechnen würde, die dieses mit Hass verfolgen. Da muss man jetzt genauer schauen, warum verfolgen die Progressiven diese Aufdeckung mit Hass. Und ich denke mir, das Problem ist die Frage der Garantie. Wenn es ein prinzipielles Argument aus Vernunft gäbe, das die Unvertretbarkeit des öffentlichen Mordens der totalitären Ära begründen würde, dann könnten wir die totalitäre Ära als unvernünftig von uns weisen. Dann könnten wir sagen, diese Menschen sind letztlich dumm. Sie haben das, was sie betreiben, nicht zu Ende gedacht. Und man könnte hoffen, ihrem Treiben durch Aufklärung in dem Sinne, dass sie über den Zusammenhang dessen, was sie tun, besser und gründlicher nachdenken, begegnen zu können. Ich glaube, das ist hier die These, dass das unmöglich ist. Es ist nicht möglich, den Vertretern des öffentlichen Morgens, also den Nazis, andere hat es im 20. Jahrhundert auch gegeben, die muss man jetzt nicht auf derselben Ebene diskutieren, weil das dann immer die Voraussetzungen noch mit reinziehen müsste, entgegenzuhalten, dass sie ihre Verbrechen aus unzureichendem Denken, aus unzureichender Vernunft und das heißt letztlich aus Dummheit begangen haben. Man kann es auch gleich umgekehrt formulieren, sie haben diese Verbrechen aus Bosheit begangen. Das heißt, hier liegt eine nicht reduzierbare Kategorie des ethisch-moralisch Anderen entgegengesetzten vor. Und der Versuch, diese Kategorie des Bösen dadurch zu eliminieren, dass wir sagen, es gibt aber ein Vernunftprinzip, das haben die Herren nicht berücksichtigt, ist irreführend. Er führt irre im Hinblick auf die Schärfe des Problems und er führt irre im Hinblick auf die Notwendigkeit seiner Bekämpfung. Man kann jemanden, der sich zu bösen Tun entschlossen hat, nicht dieses als eine Dummheit ausreden. Das gilt eben auch in diesem großen historischen Maßstab. Und die Progressiven, von denen hier die Rede sind, sind Menschen, die dem Glauben anhängen, dass die menschliche Vernunft alleine hinreichend ist, um den Fortschritt der Gesellschaft zu garantieren. Hier könnte man durchaus Auguste Comte zitieren, der in der Tat die These vertritt, weil die Wissenschaft, wenn sie etwas erkannt hat, es erkannt hat und eigentlich dann nur noch weiter fortschreiten kann zu weiteren Erkenntnissen und eigentlich nichts vergisst, deswegen gibt es einen linearen und irreversiblen Fortschritt in der Menschheitsgeschichte. Und genau diese Art von Progressivität wird von Horkheimer und Adorno hier kritisiert. Angesichts der Erfahrung der Nacht des 20. Jahrhunderts wäre das ja auch sehr schwierig gewesen zu sagen, genau das ist der lineare Fortschritt, der öffentlich organisierte Mord. Dann müsste man irgendwie argumentieren, dass der aber auch sein Gutes hat und irgendwie dazu beiträgt, dass die Verhältnisse besser werden. Und das würde dann ganz grausam werden. Das würde eine, ich denke, das Denken verhöhnende Fortschreibung des Arguments von der besten aller möglichen Welten werden. Selbst die Nacht des 20. Jahrhunderts hätte dann ihren historischen Sinn gehabt, weil die Menschen dann vielleicht daraus etwas gelernt hätten. Aber wenn wir die Geschichte seit den 1950er Jahren betrachten, dann ist die Evidenz des Lerneffektes hier nicht besonders ausgeprägt. Ich habe noch zwei weitere Zitate hier rausgenommen. Anders als der logische Positivismus nahmen beide, also Sartre und Nietzsche, die Wissenschaft beim Wort. Hier muss man auch wieder einen Moment innehalten. Beim Wortnehmen der Wissenschaft ist das Akzeptieren der modernen Wissenschaft, dass sie die Tatsachen zur Grundlage macht und die Wahrheit in den Tatsachen sucht. Wobei im Positivismus und im logischen Positivismus das allerdings noch dadurch, soll man sagen, zugespitzt wird, dass gleichzeitig jeder Gedanke an eine wissenschaftliche Erklärung und an eine begründete Bewertung aus der Wissenschaft ausgeschieden wird. Also das beim Wortnehmen bezieht sich hier auf den Deskriptivismus, dass Wissenschaft beschreibt, was tatsächlich gegeben ist. Dass sie entschiedener noch als jener, also als der logische Positivismus oder der Positivismus, auf der Ratio beharren, hat den geheimen Sinn, die Utopie aus ihrer Hülle zu befreien, die wie im kantischen Vernunftbegriff in jeder großen Philosophie enthalten ist, die einer Menschheit, die selbst nicht mehr entstellt, der Entstellung nicht länger bedarf. Das ist vielleicht erstmal richtig schockierend. Die Negation einer prinzipiellen Vernunftethik, wie sie bei Desart und Nietzsche vorliegt, als ein Beharren auf der Vernunft, die hier Ratio genannt wird, aber es ist, glaube ich, dieselbe Vernunft. Es ist also nicht bloß die instrumentelle Vernunft. Soll einen geheimen Sinn haben. Das heißt, einen Sinn, der bei unmittelbarer Betrachtung verborgen ist. Der sich erst erschließt, nachdem wir hinter irgendeinem Schleier vorgedrungen sind, der diesen geheimen Sinn verhüllt. Und dieser geheime Sinn liegt darin, eine Utopie freizusetzen. Und das, denke ich, bedarf wirklich des genaueren Hinsehens. Nämlich, welche Utopie ist es? Einer Menschheit, die selbst nicht mehr entstellt, der Entstellung nicht länger bedarf. Das ist natürlich selber fast schon rätselhaft. Aber ich glaube, man kann das dechiffrieren. Die Frage ist natürlich, was ist hier die Entstellung? Und ich denke, die Entstellung liegt in der Herrschaft von Menschen über Menschen. In Verhältnissen, in denen Menschen sich zu Menschen als Herren und andere Menschen sich zu Menschen als Unterworfene, als Knechte, Sklaven, Lohnabhängige verhalten, ist die Menschlichkeit und damit die Menschheit entstellt, insofern sie, jedenfalls in großen Teilen, ihrer Freiheit beraubt ist. Und das, was die Menschheit entstellt, ist das, was ihr den Menschen, und zwar allen Menschen, oder fast allen Menschen, ihre Freiheit nimmt. Und die Frage ist natürlich, wieso hat die Menschheit der Entstellung bedurft? Das ist sicherlich ein Thema, das man noch genauer verfolgen muss, aber ich denke, hier liegt die Vorstellung zugrunde, dass bei unentwickelten Verhältnissen patriarchale Gewalt, patriarchale Herrschaft etwa unvermeidlich ist und das ist ja das klassische Theorem des Marxismus der zweiten und dritten Internationale, der Gedanke, dass die kapitalistische Produktionsweise durch ihre Herrschaft die Entfaltung und Entfesselung der Produktivkräfte auf ein Niveau bewirkt, das es dann der Menschheit ermöglichen wird, befreit zu leben. Und im kantischen Vernunftbegriff ist in der Tat zentral dieser Gedanke der Autonomie. Nur das für wahr zu halten, was man aus Gründen einsieht, und nur das zu wollen, was man als freier, vernünftiger Wille um seiner selbst willen wollen kann. Also insofern ist jetzt hier meine vielleicht überraschende Projektion des Begriffs der Freiheit in dieser Argumentation, glaube ich, begründbar. Aber die Frage ist natürlich, inwiefern enthält die Negation der prinzipiellen vernünftigen Begründbarkeit von Ethik eine solche Utopie der Autonomie, der Selbstbestimmung, der Freiheit? Man sagt, es ist der Zusammenhang ganz einfach. Das ist auch einer, der in theologischen Debatten schon lange entfaltet ist, nämlich im Verhältnis zwischen Gottes Allmacht und menschlicher Freiheit. Wie kann eine allmächtige Instanz mit Freiheit vereinbart werden? Und da gibt es seit langem ein Argument, das kann nur geschehen, indem die Freiheit, von der hier die Rede ist, nicht einfach die Freiheit ist, sich einzufügen, sondern auch die Freiheit, sich entgegenzusetzen. Daraus ergibt sich, wenn wir das jetzt auf die Frage des kantischen Vernunftbegriffs übertragen, dass die Freiheit des freien Willens untrennbar davon ist, dass dieser freie Wille eben auch das Wiedervernünftige, das Böse wollen können muss. Denn wenn er das nicht wollen könnte, dann wäre er nicht frei. Also die Radikalität des Freiheitsbegriffs schließt es aus, dass es einen vernünftigen Zwang gibt. Das heißt überhaupt nicht, dass es sozusagen egal ist, auf welche Seite man sich schlägt. Die Entscheidung zwischen Gut und Böse ist nicht beliebig. Es wird jetzt kein Dezisionismus daraus, aber es ist nicht möglich, den, der zum Bösen entschlossen ist, der Inkonsequenz, der Dummheit oder der Verletzung eines Vernunftprinzips. Und das wird jetzt nochmal im nächsten Zitat weiter zugespitzt. Indem die mitleidslosen Lehren die Identität von Herrschaft und Vernunft verkünden, sind sie barmherziger als jene moralischen Lakaien des Bürgertums. Wo liegen deine größten Gefahren, hat Nietzsche sich einmal gefragt, die fröhliche Wissenschaft. Im Mitleid. Er hat in seiner Verneinung das unbeirrbare Vertrauen auf den Menschen gerettet, das von aller tröstlichen Versicherung Tag für Tag verraten wird. Und hier, das ist zwar auch etwas schwierig, aber hier, glaube ich, löst sich dann so allmählich das Rätsel. Es ist bezogen auf die Geschichte der Menschheit, die bisherige Geschichte der Menschheit, die Vorgeschichte, von der vorhin die Rede war, unbestreitbar, was die mitleidlosen Lehren verkünden, dass Herrschaft und Vernunft immer wieder identisch waren. Und dieses zu verkünden ist barmherziger, als angesichts des Zusammenhangs und Zusammenspiels von Herrschaft und Vernunft, wie wir das ja auch heute beobachten können, zu sagen, dass es doch in diesen Gesellschaften, in denen Menschen über Menschen herrschen, moralisch zugeht. Also die moralische Verhübschung von Herrschaftsverhältnissen ist unbarmherzig. Sie ist unbarmherzig, weil sie die Beherrschten auch noch verhöhnt. Sie sagt den Beherrschten, ist ja nicht so schlimm, dass ihr beherrscht werdet. Ihr habt doch die Möglichkeit, euch gemütlich, behaglich, biedermeierlich einzurichten. Und in der Tat ist das eine Dimension, auf die moralische Diskurse dann oft verkürzt werden. Dass man sich eben in seinem Leben, so gut es geht, einrichtet. Und in dem Spielraum und Freiraum, den man hat, das Gute tut. Und dann glaubt, das glückliche Leben in einer Welt des Grauens realisieren zu können. Die Frage ist natürlich jetzt, wie ist von hier aus zu interpretieren, dass die nietzschische Verneinung das unbeirrbare Vertrauen auf den Menschen gerettet hat? Und ich denke mir, das muss man so lesen, dass die nietzschische Verneinung der vorgegebenen, vernünftigen Begründung von Ethik, indem sie die Möglichkeit der ethischen Grundentscheidung überhaupt erst wieder freilegt, damit auch die Möglichkeit schafft, tatsächlich das Vertrauen auf den Menschen, das ist ja hier eine sozusagen herausgehobene anthropologische Figur, wie ich sie sonst nicht verwenden würde, ist ja auch nicht mein Text, überhaupt erst wieder möglich macht. Angesichts des Beherrschten oder des Herrschenden, der diese Tatsache der Herrschaft mit moralischen Floskeln garniert, haben wir gar keinen Zugang mehr zu der Frage der ethischen Grundentscheidung, das Böse oder das Gute zu wollen. Die Verneinung dieser, ja, soll man sagen, Vernünftigkeit des Ethischen als vorgängig garantierter, vorgängig und immer begründbarer Entscheidung macht überhaupt erst wieder diese ethische Grundentscheidung deutlich und möglich und löst sich von allen tröstlichen Versicherungen des Alltagsgeschäfts, die einem eben immer schon einzureden versucht, man sei doch ethisch und moralisch auf gutem Wege und in dem, was man tut, sei man doch schon immer auf der Seite der Guten. Soweit. Jetzt möchte ich mich auf den Text von Enrique Dussel beziehen. Wobei man kann natürlich sagen, dies ist ein Text, der wirklich in der tiefsten Situation historischer Verzweiflung oder von ihr immer noch geprägt ist. Und die Frage, ich muss ja nochmal zurückgehen, des unbeirrbaren Vertrauens auf den Menschen, die ja immer noch der immer noch der Bezugspunkt ist, nur so trotzig in den Raum stellen kann und nicht mehr in der Lage ist, näher auszuführen. Ja, welche Praxis der Befreiung aus dem unbeirrbaren Vertrauen auf den Menschen entwickelt werden kann, wird in der Dialektik der Aufklärung nicht beantwortet. Es bleibt dabei, dieses als gewissermaßen Grenzwert festzuhalten. In der Philosophie der Befreiung Enrique Düssels ist die Ausgangsfrage eine ganz simple. Es gab, und das gibt es, glaube ich, auch hier in der Philosophie, die These, dass eigentlich philosophieren nur kann, wem es gut geht und wer auf der Höhe unserer Kultur und Zivilisation steht. Also ich habe selber, als ich studiert habe, solche Leute erlebt, die gesagt haben, ja, eigentlich muss man als Philosoph unabhängig sein, sprich reiche Eltern haben. Und man muss natürlich sozusagen die besten Bildungsanstalten durchlaufen haben und viel Zeit darauf verwendet haben, sich die Kultur anzueignen. Und was du da immer machst, dass du versuchst, so zu Ergebnissen zu kommen, das ist falsch. Du musst dich erstmal sozusagen in diese Kultur hinein auflösen und dann irgendwann, wenn du 30 oder 40 bist, wird sich dir auftun, wie du von dieser Kultur aus dann wirklich philosophieren kannst. Also ich habe jetzt da wirklich bestimmte Kollegen im Studium im Auge, die das so drauf haben. Und ich denke mir, das ist völlig falsch. Denn auch gerade diejenigen, die eben nicht zu den Privilegiertesten, den Privilegierten gehören, brauchen philosophische Fragen und philosophische Argumente. Natürlich können sie nur die benutzen, die sie kriegen können. Als Philosoph kann man vielleicht daran arbeiten, dass sie ein paar mehr und bessere und differenzierte bekommen. Aber ihre Fragen sind in anderer Weise wichtig und für die Frage einer Praxis der Befreiung sogar entscheidend, als die satten Überlegen, ich will das jetzt nicht noch polemischer gestalten, eines solchen reichen Müßiggängers. Aber Aristoteles etwa hat ja auch die Philosophie mit der Muße in Verbindung gebracht. Und auch schon bei Platon findet sich das Argument, das Schlimmste in der Philosophie ist eigentlich Eifer. Man muss sozusagen erstmal die Situation der vollständigen Gelassenheit erreicht haben, Heidegger, um wirklich philosophieren zu können. Aber genau das ist aus meiner Sicht dann eben auch affirmative Philosophie und genau das wert, was affirmative Philosophie ist, nämlich so viel, wie sie ideologisch leistet. Philosophisch leistet sie eigentlich gar nichts. Vor diesem Hintergrund ist in Lateinamerika die Debatte wirklich geführt worden, ob überhaupt in peripheren Ländern Philosophie betrieben werden kann. Denn Länder der Peripherie sind ja nicht auf der Höhe der Kultur. Also in Santiago de Chile, ob man da Philosophie betreiben kann, oder in Mexiko, das ist offen. Das wurde diskutiert. Eigentlich Philosophie betreiben kann man nur, ich schätze mal, in Manhattan. Vielleicht in Paris, vielleicht in London, vielleicht in Berlin. Ende der Liste. Das sind die Zentren der Weltkultur immer noch. Und nur von diesen Zentren aus kann man nach diesem privilegierten, affirmativen Philosophieverständnis Philosophie betreiben. Klar, in der lateinamerikanischen Peripherie hat man sich da natürlich überlegt, das kann es doch nicht sein. Man hat sich die Frage gestellt, wie kann eine Philosophie aus der Situation der Nichtprivilegierung, sogar der Unterprivilegierung, sogar der Armut und sogar der Unterdrücktheit und Abhängigkeit heraus entwickelte. Und Enrique Dussel hat, man kann sagen, gestützt auf die Theologie der Befreiung, von der Sie sicherlich schon gehört haben, eine Philosophie der Befreiung formuliert, und die möchte ich Ihnen vorstellen. Also das ist in deutscher Übersetzung Ende der 80er Jahre erschienen. Ich muss jetzt mal nachschauen. Die Originalausgabe ist Mexiko 1977. Hat mehrere Auflagen erlebt, und daraus möchte ich Ihnen jetzt sozusagen dieses Selbstverständnis der Philosophie der Befreiung in seiner Bedeutung für Begründung der Ethik darstellen. Es hat einen gewissen Nachteil, dass hier der Enrique Dussel sehr dicht und auf den ersten Blick relativ akademisch argumentiert. Also das Zitat: Die Methode der Philosophie ist in theoretischer Hinsicht analektisch, sie ist weder intrinsisch praktisch noch poetisch, weil sie durch beide Bereiche konditioniert wird. Hier würde ich auch gleich dazu sagen, ich habe jetzt die Übersetzung so genommen, wie sie ist. Die hat offensichtlich das Problem, was ich bei Übersetzungen aus romanischen Sprachen kenne, dass man in falscher Weise die Fremdwörter bevorzugt. Konditioniert heißt sicherlich im Spanischen conditional, aber das heißt natürlich auf Deutsch bedingt. Also das ist ein ganz typischer Fehler bei Übersetzungen aus romanischen Sprachen, dass man denkt, man sei der Wortbedeutung näher, wenn man das entsprechende lateinische Wort nimmt. Wie dieses Beispiel zeigt, meistens stimmt das Gegenteil. Dann ist Konditionierung ist, wenn man das nicht sozusagen irgendwie wegdenkt, bedeutet Konditionierung was ganz anderes oder was Spezifischeres als Bedingtheit. Sowas ist beim Übersetzen wirklich immer zu bedenken. Man kann nicht einfach gewissermaßen mit dem lateinischen Wörterbuch in der Hand glauben, das wäre eine Brücke, wenn man Conditio hier assoziiert. Es geht um Bedingtheit. Okay. Die negative ontologische oder dialektische Methode ist nicht zureichend. Wenn sie nicht als erste Philosophie genommen wird, als Philosophie der Praxis der Befreiung, rechtfertigt sie das System und begründet jede Ideologie. Da muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ich glaube, ich habe da was ausgelassen. Entschuldigung. Also die Philosophie als erste Philosophie, die hier zu nehmen ist, das ist richtig zitiert, muss eben als Philosophie der Praxis der Befreiung gedacht werden. Das ist das, was ich vorhin auch argumentiert hatte. Der Ausgangspunkt muss die immer schon laufende Praxis der Befreiung sein und nicht ein abstraktes Prinzip oder auch nicht das konkrete nachzuahmende Vorbild. Es gibt wegen der akademischen Formulierung hier ein paar Erläuterungsbedürfnisse. Erstens der Begriff des Analektischen. Dazu habe ich rausgesucht, das Analektische bezieht sich auf den wirklich menschlichen Akt, durch den sich jede Person, jede Gruppe und jedes Volk immer jenseits, ana, des Horizonts der Totalität bestimmt. Also bei Alain Badiou haben wir das als den Bezug auf das Ewige, den Bezug auf die Wahrheit, dass wir in unserem Handeln, in unserer Praxis immer in der Lage sind, über das hinauszugehen, was faktisch gegeben ist. Also dieses Moment des Hinaustreibens über das faktisch Gegebene, was natürlich für eine Praxis der Befreiung grundlegend ist. Das analektische Moment ist der Ausgangspunkt neuer Entwicklung. Das Neue kann eben auch auf Initiative dieser über die bloße Gegebenheit hinaustreibenden Praxis kommen und nicht nur einfach zufällig sich erreichen. Es eröffnet uns den metaphysischen Bereich der nicht das Ontische der faktischen Wissenschaften oder das Ontologische der negativen Dialektik ist. Also hier sehr, ein sehr eigentümlicher Begriff von Metaphysik, der gewissermaßen die Metaphysikkritik des Positivismus zum Ausgangspunkt macht und die Metaphysik positiv bewertet. Das müssen wir nochmal dann näher beleuchten, was das bedeuten kann. Und zwar geschieht diese Eröffnung des Bereichs, das über das bloß Faktische, was hier auch als Ontische auftaucht, hinausgeht, oder über das Ontologische, wie es in der negativen Dialektik gefasst wird, also das beständige Selbstzerstören aller Kategorien, sich selbstzerstören aller Kategorien, das geschieht durch den Bezug auf den anderen. Dass ich mich in meiner Praxis auf den anderen oder die andere als andere beziehe, ist das, was dieses Hinausgehen über das Bloßgegebene als solches orientiert und auszeichnet. Wir kommen dann noch drauf, seine genuine Kategorie ist die Exteriorität. Das, was außer meiner ist, und hier wird die Differenz auch zu Hegel erläutert, während Hegel versucht, die Totalität als intern und alles vereinnahmend und einschließend zu denken, versucht Enrique Dussel die Totalität als etwas zu denken, was auf eine Exteriorität verweist. Intrinsisch praktisch, da habe ich, natürlich könnte man da vieles sagen, also das ist der, natürlich auch der herausgehobene Begriff der Praxis, wie wir ihn bei Aristoteles oder bei Hannah Arendt haben, hier zugespitzt auf den Gedanken des Praktischen als des Politischen. Und ich habe da das Zitat gefunden, der höchste Gottesdienst, die Praxis der Befreiung schenkt die höchste Freude. Praxis als Handeln und Umgehen mit sich selber und anderen. Poetisch, gut wieder an Aristoteles oder an Arendt anknüpfend, mit dem Seinen als Artefakt, als Produkt der Transformation der Natur in die Kultur. Zweites Zitat. Die Methode der Philosophie der Befreiung weiß, dass die Politik der Ausgebeuteten, die erste Philosophie ist. Der Anfang der Philosophie liegt in der Politik. Die Praxis der Befreiung ist das, von dem aus überhaupt Philosophie möglich wird. Weil die Politik das Zentrum der Ethik als Metaphysik ist, die ethisch-metaphysische Exteriorität, die in einer besonderen Weise in der Politik konkretisiert wird, auf diese Weise die reine Ontologie überwindet. Als die ethisch-metaphysische Exteriorität wird dann noch erläutert als der Bereich, in dem der andere Mensch sich selbst offenbart, der Mensch, der frei ist, nicht von meinem System konditioniert und nicht Teil meiner Welt. Die Übersetzung kommentiere ich jetzt nicht. Politik wird dann begriffen als jede menschliche, gesellschaftliche, praktische Handlung, die nicht ausschließlich erotisch, also auf das Liebesobjekt bezogen, pädagogisch, also auf das Erziehungsobjekt bezogen, oder antifetischistisch, auf das zu konsumierende Ding bezogen ist. Und Ontologie hat er jetzt eine sehr spezielle Auslegung. Philosophie als Ontologie bedeutet Selbstreflexion, zu spekulieren oder wie in einen Spiegel zu schauen. Altes Herr spricht hier vom Spekulieren. Sie ist die Suche nach der Identität als dem Ursprung dessen, was einer ist. Heute, in den modernen Gesellschaften, ist die Ontologie das Vermögen, die Ware, das Seiende und das Phänomen des Seins, den Wert von ihrem Grund, dem Kapital, herzudenken. Es geht jetzt noch mit zwei Zitaten weiter. Die Methode der Philosophie der Befreiung weiß, dass die Politik der Ausgebeuteten, die erste Philosophie, das haben wir ja gerade schon. Zwischen der Ideologie, da habe ich jetzt vergessen zu streichen, Entschuldigung, zwischen ideologischer Wissenschaft oder Scientismus, Pseudowissenschaft und kritischer Wissenschaft besteht eine analoge Differenz, die der zwischen Philosophie der Herrschaft, des Systems, der Ontologie und der Philosophie der Befreiung ähnlich ist. Und diese Entgegensetzung, die dann in der Philosophie auch darzustellen ist, die Philosophie der Befreiung ist nicht einfach eine gewöhnliche Philosophie unter anderen, bezieht sich auch, und das ist ganz wichtig, auf die Bezugnahme von Philosophie und Ethik auf die Wissenschaft. Auch hier, ohne dass wir jetzt in eine Lehre von zwei Wissenschaften kommen, was ein Problem ist, mit dem Dusse sich noch näher beschäftigen müsste, ist die Frage einer Unterscheidung zwischen wissenschaftlichen Ergebnissen, die selber legitimatorisch und affirmativ sind oder eingesetzt werden, und wissenschaftlichen Ergebnissen, auf die sich eine Praxis der Befreiung stützen kann, von zentraler Bedeutung. Und es werden dann vor diesem Hintergrund drei Irrwege gekennzeichnet, wobei Dussel auch betont, dass man aus all diesen Positionen Wichtiges lernen muss, also die Philosophie der Befreiung, das nicht einfach beiseite lassen kann. Der Scientismus der analytischen Philosophie ohne politischen Rahmen, also es kommt darauf an, den politischen Rahmen zu artikulieren, dann kann man mit der analytischen Philosophie viel anfangen. Der Marxismus ohne historischen Rahmen, ich würde das ein bisschen erweitern, ohne den historischen Rahmen auch der Vielfalt der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse und ohne Verbindung zum tatsächlich gegebenen Bewusstseinsstand des Volkes in einem Staat, und die Historie ohne theoretisches Gerüst, das sind die drei Irrwege, in die die Philosophie der Befreiung heute geraten kann und gerät. Und was heißt das jetzt für die Ethik? Das Thema der Philosophie der Befreiung ist die Praxis der Befreiung. Die Option für diese Praxis ist der Anfang des philosophischen Protodiskurses, also der Anfang des philosophischen Anfangsdiskurses, könnte man das auch übersetzen, also des Diskurses, der vor der Philosophie auf die Philosophie hinführt. Die Politik führt zur Ethik, welche zur Philosophie führt. Ich glaube, der Zusammenhang ist soweit klar. Und jetzt wird nur noch einmal definiert, wie die Praxis der Befreiung zu denken ist oder was sie ist. Die Praxis der Befreiung stellt das System in Frage, nicht nur als mögliche oder ideal gedachte Frage, sondern als konstitutive Frage, die die Welt öffnet, die ihren eigenen Weg nimmt. Und das ist natürlich genau die spannende Frage, wie sind sozusagen Fragen, die auch wirklich stören, zu stellen. Das ist nicht etwas, was man sich ausdenken kann, sondern hier gibt es eine Frage der Triftigkeit, der Punkte, die empfindlich sind, die man trifft oder eben nicht trifft. Die Praxis der Befreiung ist die Schaffung einer neuen Ordnung, das durchaus gegen die positive Philosophie, die ich eingangs zitiert habe, die ja die Praxis der Befreiung als Zerstörung jeglicher Ordnung begriffen hat, einer neuen Struktur und gleichzeitig von Funktionen und Seinen, die sie bilden. Sie ist die Arbeit der Verwirklichung an sich, kreativ, erfinderisch, innovativ. Das ist der Gedanke der Praxis der Befreiung, den Enrique Dusse artikuliert hat. Und von hier aus würde ich jetzt nochmal ein paar Probleme sprechen wollen. Erstens, und das ist, glaube ich, bei Enrique Dussel auch so nicht zu Ende reflektiert, ist damit das Verhältnis von Universalisierung und Singularität in der Ethik nicht wirklich explizit gedacht. Und andererseits ist es von hier aus möglich, es expliziter zu denken, wenn wir eine Praxis der Befreiung beziehen auf konkrete Unterwerfungs-, Abhängigkeits- und Herrschaftsverhältnisse, dann können wir die Besonderheit der jeweiligen Befreiungserfordernisse und Befreiungsmöglichkeiten denken. Wir können die Singularität der historischen Situation denken und dennoch zu einer richtigen Universalisierung kommen. Das Problem in diesen Bereichen ist ja immer die falsche Universalisierung. Wenn ich, und das ist sozusagen seit der Stoa in der Ethik eingerissen, glaube, ich könnte jedem sagen, wie er gut leben kann, wie er sein Leben ethisch perfektionieren kann, ohne Rücksicht auf die konkrete Lage und Situation, in der er sich befindet, dann vertrete ich den Standpunkt einer falschen Universalisierung. Wenn ich aber herausarbeite, dass Herrschaftsverhältnisse unterschiedliche Strukturen haben, dass die Herrschaft des Kapitals über die Lohnarbeit eine andere Struktur hat als die Herrschaft der imperialzentralen über die imperialperipheren Länder und dass die wiederum eine andere Struktur hat als die Herrschaft von Männern über Frauen, dann habe ich die Voraussetzung dafür, tatsächlich auch die historische Singularität zu denken, in der eine Praxis immer erfolgt. Die Praxis, das ist ja seit Aristoteles ein klares Argument gegen Platon formuliert, erfolgt niemals im Allgemeinen, sondern immer in der einzelnen konkreten Situation. Und die Universalisierung kann nicht bedeuten, dass ich mich von dieser konkreten Situation löse und gewissermaßen aufs Allgemeine hin handle. Das ist ein ausgedachtes und situationsfremdes Handeln, sondern die Praxis kann immer nur bedeuten, dass ich die Gesichtspunkte aus der allgemeinen, prinzipiellen Analyse und aus der Analyse der besonderen Herrschaftsverhältnisse und ihrer konkreten Konstellation heraus tatsächlich in meine Beurteilung der Handlungsmöglichkeiten einbringe. Von hier aus, denke ich, ist es von zentraler Bedeutung, auch für die ethische Reflexion, zu unterscheiden, wo wir es mit modernen, sachlichen Herrschaftsverhältnissen zu tun haben und wo immer noch oder erneut personale Herrschaftsverhältnisse, wo es dann um konkrete Herrschende geht, von denen man sich befreien muss, vorliegen. Wobei das sozusagen zwei Richtungen für die Analyse vorgibt. Zum einen, dass man sensibel dafür wird, wie aus Konstellationen moderner Herrschaftsverhältnisse auch wieder personale Abhängigkeitsverhältnisse erwachsen können. Und zum anderen, dass man sensibel dafür bleibt, dass auch moderne, sachliche Herrschaftsverhältnisse eben Herrschaftsverhältnisse sind. Dass die Unterwerfung des freien Lohnarbeiters unter das Kapital oder die Unterwerfung der modernen Hausfrau unter das Patriarchat, so konkret sie freiwillig und kündbar sind. Scheidung gehört zur modernen Hausfrau als Möglichkeit dazu, es dennoch sich um Herrschaftsverhältnisse handelt. Also wer das nicht mitdenkt, der kann die konkrete Analyse der Situation, in der Praxis immer erfolgt, nicht leisten. Vor dem Hintergrund, denke ich, kann man nochmal neu diskutieren, wie das Gewaltrecht des Guten, wie es Augustinus formuliert hat, als Grundlage seines Theorems des gerechten Krieges gegenüber der Gewaltlosigkeit, Ahimsa, wie sie Gandhi postuliert hat, zu beurteilen.
Das hört aber Augustin nicht, das ist der Augustinismus, das kommt nicht von Augustin. Wenn man diese Stellen nachliest, hat er das nicht empfohlen, sondern das ist nachher, was aus dem Augustinus, also aus Augustin gemacht wurde.
Die Lehre vom gerechten Krieg.
Ja,
aber die Lehre von der Gewaltrecht des Guten, das ist schon Augustin. Nee, vom rechten Krieg ist augustinistisch, das ist richtig. Also zunächst einmal sind beide ja einleuchtend. Also wenn ich als Guter dem Bösen begegnen will, dann muss ich um das wirksam tun zu können, auch Gewalt und Macht anwenden können. Mir hier Beschränkungen aufzuerlegen, ist erst einmal unlogisch. Inkonsequent. Gandhi hat demgegenüber darauf hingewiesen, durchaus hinduistische Traditionen hier kulturell einbringend, dass jede Art von gewaltsamem Eingriff ja immer auch die Freiheit anderer verletzt. Das Leben anderer und so weiter. Also hier haben wir in dem Sinne dann ein echtes Dilemma. Und ich denke, man kommt da nur raus, indem man dieses auf der allgemeinen Ebene als unentscheidbar erkennt. Man kann nicht allgemein entscheiden, ob das Gewaltrecht des Guten zu verwerfen ist oder die Gewaltlosigkeit. Aber ich denke, man kann in konkreten Situationen argumentieren, bis wohin Gewaltlosigkeit eine notwendige Bedingung dafür ist, dass man auch mit Verletzern und insofern Bösen wieder in Gesellschaft und Gemeinschaft treten kann und wo sie umschlägt in Komplizität mit dem Bösen. Aber das ist eine Frage, die nicht allgemein zu klären ist, sondern sehr konkret. Also dann muss man, Komplizität mit dem Bösen muss natürlich auch heißen, dass man einer gewalttätigen Handlung, die dann vorgeschlagen wird, auch einigermaßen verlässlich ihren Erfolg vorweg begründen muss. Also sozusagen erfolglose Gewalt ist jedenfalls nach diesen Argumentationen in keinem Fall zu rechtfertigen. Und der Heroismus der Gewalttätigkeit ist in jedem Fall zurückzuweisen. Aber ich denke, so kommt man in dieser Frage etwas weiter. Wenn man das tut, dann muss man allerdings noch etwas beachten, was ich jetzt in den Beispielen eher runtergefahren habe. Es geht eigentlich auch in der Ethik, nicht nur in der Politik, in den meisten Fällen nicht nur um individuelle Handlungsfähigkeit und individuelle Handlungsweisen, sondern es geht um gemeinsame Handlungsfähigkeit und gemeinsame Handlungsmuster. Ja, und das ist eigentlich immer wieder die Frage, um die die Auseinandersetzung zu führen ist. Ja, in der nächsten Vorlesung möchte ich diskutieren, was bedeutet die Ethik im Palaver der Menschheit? Inwiefern ist herrschersfreier Dialog ein kontrafaktisches Postulat und deswegen als Grundlage schwierig? Inwiefern kann die Menschheit als Wirklichkeit und als Möglichkeit gedacht werden? Ist hier der Begriff der Tendenz, wie Ernst Bloch ihn benutzt hat, hilfreich? Was heißt das Palaver als offener Prozess? Und was heißt das Ausgehen, was ich für notwendig halte, vom Faktum der praktischen Vernunft für ethische Begründungsstrategie? Ich glaube, das war es jetzt. Das habe ich tatsächlich zu schnell gemacht. Wenn also jetzt noch Fragen sind, ist dafür noch Zeit und Gelegenheit. Ja, dann guck. Ja.
Wäre diesen Begriff von Vernunft, wie ihn auch Adolf Hoffmann hat, vorher einfach sozusagen einen reicheren Vernunftbegriff gegenzuhalten? Oder ist das?
Ja, die Frage ist natürlich, was wäre der Reichtum des reicheren Vernunftbegriffs? Also, wenn dieser Reichtum des reicheren Vernunftbegriffs implizieren würde, dass man doch sagen kann, die Nazis waren dumm oder unvernünftig oder inkonsequent, dann würde ich sagen, hat man nicht viel gewonnen. Hat man sozusagen, das ist, wie sagt man so schön, Scheingold, was man dann gewonnen hat. Wenn ein reicher Vernunftbegriff bedeutet, dass man erkennt, dass die Praxis der Gegenwehr und der Befreiung, die immer schon läuft, eigentlich vernünftig ist, ohne den Anspruch damit zu verbinden, dass niemand sich vernünftigerweise dagegen entscheiden kann, dann denke ich, hätte man einen reicheren Vernunftbegriff, aber der würde eben nicht implizieren, dass man sagen kann, die Bösen sind dumm oder unvernünftig. Also dieser Zusammenhang, dass man eben sozusagen nur scheinbar etwas gewinnt, wenn man zeigen kann, dass die Bösen eigentlich unvernünftig sind, weil man prinzipiell zeigen kann, dass es einen Begriff von Vernunft gibt, nachdem man nicht böse sein darf. Das wäre, glaube ich, ein Schuss ins eigene Knie. Das ist natürlich ein etwas beunruhigender Zusammenhang, dass wir hier in dieser Weise auf eine ethische Grundentscheidung angewiesen sind. Aber ich glaube, wenn man das anders versucht zu denken, dann hebt man die Freiheit auf. Und das hat dann noch viel weitreichendere Konsequenzen. Ja, dann danke ich Ihnen für Ihre Geduld. Das ist jetzt halt auch einigermaßen gut.